Servus, liebe Leute, und herzlich willkommen bei unserem heutigen Videobeitrag. Wir haben die Gelegenheit, mit Frau Bundesministerin Margrethe Schramböck heute zu sprechen und haben sehr aktuelle Themen zu berichten. Nämlich, es gibt eine neue Startup-Initiative der Bundesregierung, die du, Margrethe, verantwortest. Super, dass du Zeit hast, das mit uns heute im Detail durchzugehen.
Ja, ich freue mich sehr.
Danke sehr. Es gibt aber natürlich noch einige Dinge, die passiert sind im Vorfeld. Eine Steuerreform, viele Maßnahmen, die auch den Unternehmen zugutekommen. Auch das würde ich gerne mit dir heute besprechen. Aber vielleicht mit dem Aktuellen zuerst. Was ist jetzt diese Startup-Initiative? Ich habe mir vier Punkte aufgeschrieben, die insbesondere kommen, und würde beginnen mit einem Beteiligungsfonds, das sozusagen in einen großen Volumen schlagen soll. Was ist damit gemeint?
Ja, wir starten damit, dass wir einen neuen Wachstums- und Digitalisierungsfonds bauen, der mit 100 Millionen Euro dotiert ist, der speziell für innovative Unternehmen, Startups, Technologieunternehmen gedacht ist und wo wir hier die Unternehmen stärker in der Finanzierung noch unterstützen werden.
Von wo kommt dieses Geld? Wie setzt sich das zusammen?
Ja, 50 Millionen Euro kommt von unserem Ministerium und 50 Millionen Euro kommt aus der Wirtschaft. Das ist ein PPP-Modell. Ich glaube sehr stark an diese Modelle, immer gemeinsam im Schulterschluss mit der Wirtschaft etwas zu tun. Wir sind hier in Diskussion mit institutionellen Investoren, mit Stiftungen, um zu schauen, die weiteren 50 Millionen hier hineinzuholen. Und dann kommt natürlich noch ein weiterer Schritt. Wir haben dann 100 Millionen Euro in unserem Fonds. Und dann kommt natürlich auch noch das Ziel, dass sich Investoren auch beteiligen an den einzelnen Projekten. Ja, hier kommt dann jemand, der zusätzlich sagt, aber dieses Projekt interessiert mich ganz besonders, an dem nehme ich auch noch teil. Und so haben wir erkannt aus der Vergangenheit, dass wir bis zu 600 Millionen Euro leveragen können.
Da meinst du so ein klassisches Co-Investment, dass das Fonds entscheidet und sozusagen ein Privater sich beteiligt, Business Angel oder Investor?
Korrekt. Business Angels, Investoren haben dann die Möglichkeit, sich zusätzlich zu beteiligen, und wir werden damit ein Gesamtvolumen von 600 Millionen für unseren Zukunfts-, Wachstums- und Digitalisierungsfonds bekommen.
Spannend. Vielleicht eine Rückfrage. Es gab ja oft Gespräche oder Wünsche seitens Venture Capital Organisationen, AFCO, einen sogenannten Dachfonds aufzustellen, das dann in Fonds investiert. Wird dieses Fonds in Fonds investieren oder direkt in die Companies, in die Startups?
Dieser Fonds wird direkt in die Startups investieren. Das Thema Fund of Fund ist eine große Diskussion, ist noch nicht abgeschlossen. Wir wollen uns stufenweise nähern. Wir können uns sicher jetzt auch diesem anderen Thema zusätzlich noch widmen. Jetzt machen wir diesen ersten Schritt.
Wer wird das Fonds managen? Wird das eine Stelle, die ausgeschrieben wird, oder gibt es bereits Strukturen, wo das angesiedelt werden kann?
Also wir haben die AWS, die auch viele Startups gut kennen und mit denen viele Startups gut zusammenarbeiten, die die Strukturen haben, die auch wissen, wie das geht. Wir haben hier den Gründerfonds und den Mittelstandsfonds. Beide sind nicht so ganz klar definiert. Die legen wir zusammen und schaffen diesen neuen Fonds, der einen ganz klaren Fokus auf Wachstum und Digitalisierung hat.
Und das Management wird neu ausgeschrieben oder wird man das sozusagen besetzen aus den bestehenden Strukturen?
Wir schauen uns das noch genau an, wie wir das tun werden.
Cool. Das zweite große Thema, Ausbildung. Da gibt es auch einige neue Initiativen, wo es den Startups erleichtert werden soll, an gute Fachkräfte zu kommen. Was ist da geplant?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Berufsausbildung ist auch etwas ganz Neues. Und hier haben wir die Startup-Lehre zum ersten Mal vorgesehen. Jetzt kann man sich fragen, was ist das? Es ist die Möglichkeit für einen Hub, wo Startups drinnen sind, Lehrlingen anzubieten, bei dem Hub die Lehre zu machen. Und so können junge Menschen, ich stelle mir das, so ist der Plan, nach der Matura, haben sicherlich viele Interesse, was macht denn diese Startup-Szene, wie kann ich dort arbeiten, aber vielleicht gleich einzusteigen, ohne zusätzlich eine Ausbildung zu machen, ist schwierig. Ja. Und für Startup ist es wiederum schwierig, einen Lehrling anzustellen, weil das die Struktur des Startups nicht so ist, auch die Sicherheit oft nicht zugegeben ist. Und hier haben wir die Idee entwickelt, dass der Hub diesen Service anbieten kann, den Lehrling anzustellen, zum Beispiel im Bereich E-Commerce oder Coding oder IoT, das bietet sich an, und das zusätzlicher Service seinen Startups anzubieten, junge Leute, vor allem nach der Matura, aber auch davor, die in diesem Startup-Umfeld eine Lehre machen wollen, da wollen wir erste Impulse auch entgeben.
Finde ich super, rede ich auch mit vielen Gründern, die sehr, sehr gerne davon Gebrauch machen werden. Die Frage ist jetzt noch bei der Lehre, wird es fixe Lehrpläne dafür geben oder ist es den Unternehmern überlassen, was sie dort sozusagen beibringen, den Lehrlingen?
Die Lehrberufe sind jene, die wir fixiert haben und die generellen Lehrberufe sind. Also da passen ja jetzt sehr viele digitale Lehrberufe, die passen in das Umfeld, das hat uns auch auf die Idee gebracht und Feedback vieler Startups, die gesagt haben, eigentlich würden wir das auch gerne nutzen, wir haben so ein Fachkräftethema, junge Leute, aber die dürfen nicht bei uns arbeiten, weil sie noch ihre Eltern sagen, nach der Matura musst du eine Ausbildung machen, vielleicht studieren gehen. Jetzt hat man dann die Alternative, dass man hier eine Lehre in dem Umfeld macht. Also das wäre die klassische Ausbildung eines E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau, eines Coder, Applikationsentwickler oder eben Spezialist für digitale Netze, digitale Produktion, IoT, Machine-to-Machine. Und im nächsten Jahr kommt der Lehrling für Artificial Intelligence. Mir ganz wichtig, das sind aus meiner Sicht alles Lehrberufe, die interessant sind für die Startups.
Vielleicht ganz kurz nachgehakt beim Thema Artificial Intelligence. Geht es da um komplexe, sage ich jetzt einmal, mathematische Backgrounds oder auch um die Basics, die schlussendlich auch eine Firma braucht im Bereich künstliche Intelligenz wie Datenauswertungen oder du vergleichst das oft mit deinem Chefkoch und sozusagen dem Team, der das auch mitbearbeitet.
Ja, es geht darum, dass es hier unterschiedliche Aufgaben gibt und es muss nicht alles der Uni-Absolvent machen und es ist Artificial Intelligence kein Thema, das entrückt für irgendjemanden ist, der halt eine Uni absolviert hat und irgendwo sitzt und dann Artificial Intelligence macht, sondern das ist ja in vielen Produkten enthalten, in vielen Lösungen enthalten und gerade die Startups signalisieren uns, wir brauchen hier Kompetenzen, die nehmen ganz gern HTL-Absolventen natürlich. Aber wir haben auch nicht so viele HTL-Absolventen, wir versuchen noch mehr zu generieren. Aber das ist eine gute Kombination, eine Ausbildung generell und dann eine Lehre. Diese Themen kann man in den Lehrberuf sehr gut hineinpacken.
Super, abschließend zu dem Thema, wenn du sagst Hubs für diese Lehrberufe, meinst du damit virtuelle Zusammenschlüsse von Startups oder physische Gebäude, Komplexe, wo mehrere Startups drinnen arbeiten?
Ich meine, auch die Accelerator, die anbieten und hier als Unternehmen der stabile Faktor sind. Die Startups geben hinaus und hinein, aber hier kann man einen Zusammenschluss machen und der Accelerator kann das auch als zusätzlichen Service anbieten.
Spannend. Es gibt einen weiteren Bereich, die Garantien bei AWS werden umstrukturiert. Das wird ein bisschen der Spieß umgedreht, ganz, ganz spannend. Kannst du auch das erklären?
Ja, wir haben gesehen, dass Garantien für die Startups ein ganz wichtiger Faktor sind, die darüber entscheiden, ob sie jetzt einen Kredit bei einer Bank bekommen oder nicht. Und hier ist der Ablauf in unserem klassischen Umfeld jetzt so, dass zuerst zur Bank gegangen wird. Die Bank lehnt das manchmal auch schon sehr früh ab und dann erst der Schritt zur AWS, zur Garantie. Wir wollen das jetzt umdrehen, haben einen Pool von 15 Millionen Euro für 100 Unternehmen. In etwa sollte das reichen, die zuerst zur AWS kommen, sich die Garantie holen und dann mit dieser gestärkt zur Bank gehen. Und da hoffen wir, dass wir in einem sehr praktischen Beispiel sehen, dass hier die Anzahl der Kredite, die gegeben werden an die Startups, auch erhöht wird. Und das ist eine Methode, wo wir den Prozess einfach umdrehen.
Ja, mit demselben Budget, das es bereits schon gibt, oder wird das neu dotiert für diese Initiative?
Also das ist jetzt ein zusätzliches, das wir haben, wo wir neben dem, was wir bisher schon machen, wirklich das Kreditvolumen ausweiten.
Cool. Und dann natürlich das ganz große, wichtige Thema, ich nenne das jetzt mit der Überschrift Entbürokratisierung und sage ich jetzt einmal Freiräume für Technologieprojekte, Regulatory Sandboxes. Was ist da alles geplant?
Ja, die Regulatory Sandboxes sind ein wichtiger Teil. Also die Aufgabe ist und die Herausforderung für uns ist, dass wir Startups nicht in einer Frühphase schon mit so vielen Regulatorik belasten, dass sie einfach ihrer Idee nicht mehr nachkommen können oder dass sie das Land verlassen müssen. Wir haben das gesehen bei N26, die ja jetzt wieder zurückgekommen sind und 300 Leute in einem Kompetenzzentrum für Security hier aufbauen in Österreich. Aber im ersten Schritt sind sie hinausgegangen, weil das Thema war Banklizenz, alles sehr, sehr kompliziert und sehr, sehr umfangreich ist. Und die Idee ist, dass wir hier auch Startups und andere Entscheidungsträger einladen, zu pitchen Und auch die Ideen uns zu geben, wie könnten wir und wo könnten wir Regulatory Sandboxes einfach schaffen. Wir sind bereit dazu. Wir brauchen jetzt noch viele Inputs. Das wollen wir auch gemeinsam erarbeiten. Und das ist der erste Anknüpfungspunkt oder der erste Startschuss für Regulatory Sandboxes.
Super. Wenn du sagst, wir brauchen noch viel Input, ist das auch für unsere Community ein Aufruf, sich hier einzubringen?
Ja. Ja, ist ein Aufruf, sich auch einzubringen mit Ideen, wie wir hier die Regulatorik zurückgeben können. Wo sind Bereiche, die wir schützen könnten, wo wir auf eine bestimmte Zeit, das wird sicher nicht auf die gesamte Zeit gehen, aber besonders in einer Startphase, und wie könnten wir das tun, dass wir hier unterstützen? Ich gebe ein Beispiel, beim autonomen Fahren ist es so, auch hier kommt die gesamte Regulatorik, autonomen Fliegen im Fintech-Bereich und in anderen Bereichen. Überall gibt es hier zahlreiche Beispiele. Wir bräuchten hier Input, um die besten herauszufinden und die mit der größten Priorität dann umzusetzen.
Wenn wir schon bei den Aufrufen sind, schließe ich jetzt vielleicht den Kreis zurück zum Beteiligungsfonds. Ich nehme fast an, dass du jetzt auch in einer Pitching-Rolle bist, nämlich um die Co-Investments bzw. an die Investoren. Magst du sie auch einladen, damit mitzuwirken?
Ja, also die wollen wir natürlich einladen, die Stiftungen und die Co-Investoren dazuzukommen. Wir haben tolle Startups, die hier entsprechend eine Zukunft haben und die auch wichtig sind für den Standort, für die Investoren, und hohe Rentabilität ist gegeben. Wir haben das aus der Vergangenheit gesehen. Unsere Startups sind sehr erfolgreich, sehr verlässlich, also macht mit.
Cool. Es gab jetzt die Steuerreform bzw. einige Maßnahmen, die schon im Vorfeld getroffen wurden, die jetzt nicht explizit unter diese Startup-Initiative fallen, aber natürlich im großen Kreis der Fragestellung, was können wir für das Unternehmertum im Lande tun, eine Rolle spielen. Und ich greife ein paar heraus. Im Bereich der Forschungsprämie ist ein ganz tolles Institut oder Instrument in Österreich, 14% kann man sozusagen hier steuerlich nützen, gab es zwei Veränderungen, nämlich die Gründerinnen können ihre Arbeitszeit geltend machen und es gibt im Teil sozusagen
Teilbescheide
kann man absetzen, wenn wir aufschreiben. Ja. Kannst du diese zwei Instrumente erklären?
Ja, das war ein Teil der Steuerreform, über die nicht so stark berichtet worden ist, die aber gerade abzielt auf die Startup-Szene. Viele Startups, wenn sie gegründet werden, da ist der Eigentümer und der Gründer mit dabei in der Forschung. Und was bisher passiert ist, dass man nur Drittkosten absetzen konnte, um sie geltend zu machen für die Forschungsförderungsprämie. Also die 14% hast du nur bekommen für das Gehalt deines Mitarbeiters, aber nicht für dein eigenes, weil du ja selbst geforscht hast und selbst dort oft dir kein Gehalt ausbezahlt hast, gerade in dieser Frühphase. Was wir jetzt gemacht haben, ist ein fiktives, jeder Eigentümer kann ein fiktives Gehalt auch ansetzen für sich selbst, der mitforscht. Der muss das nur zeigen, dass er mitforscht, und kann dann auch hier die 14% bekommen. Ich denke, für kleine Unternehmen ganz ein wichtiges Thema. Und das Zweite ist, wir haben auch gesehen, dass die Zahlungen oft sehr spät gekommen sind. Wir haben da Feedback aus dem Life Science Bereich, wo geforscht worden ist. Und es wird jetzt auch die Möglichkeit von Teilzahlungen geben in Zukunft, dass man nicht nur den warten muss, bis alles abgeschlossen ist, sondern dass man auch Teilzahlungen schon bekommen kann.
Das ist großartig, weil sonst muss man doch aus eigener Kraft das vorfinanzieren, um sich dann zurückzuholen. Man ist jetzt in dieser Phase nicht sozusagen kapital ausgestattet.
Ne? Ja, das ist, glaube ich, ein weiterer Schritt als Innovationsstandort, dass wir das stärken.
Mitarbeiterbeteiligung vielleicht ganz kurz streifen, war zuletzt auch sozusagen, haben wir berichtet darüber, ein Paket sozusagen oder ein Teil der Steuerreform, was ist da konkret geplant oder wird umgesetzt?
Ja, die Mitarbeitererfolgsbeteiligung, das sind 10% des Gewinnes, die Unternehmen ausschütten können an ihre Mitarbeiter, maximal 3.000 Euro pro Person. Und was wir jetzt gemacht haben, wir haben das steuerfrei gestellt, das ist quasi die Möglichkeit auf ein 15. Gehalt, das ja zum Beispiel in Deutschland gar nicht gibt, da gibt es kein 13. und kein 14. Gehalt. Und hier haben die Unternehmen die Möglichkeit, dass in dieser Form die Mitarbeiter steuerfrei oder fast steuerbefreit am Gewinn beteiligen können.
Ist das dann quasi brutto für netto, was man da
rausbekommt? Ja, das ist quasi brutto für netto.
Okay, sehr spannend. Ich habe mir dann auch aufgeschrieben, im Bereich Mitarbeiterbeteiligung vielleicht ein Thema, für das sich die Szene stark eingesetzt hat, das aber jetzt nicht auf dem Programm steht, die sogenannte Rechtsform, eine neue GmbH, AG, wie auch immer, speziell auch für die Gründungsphase, wo vielleicht auch Mitarbeiterbeteiligungsprogramme am Equity des Unternehmens möglich sind. Ist da was geplant? Ist das jetzt absichtlich außen vor gelassen worden?
Ja, es ist schon ein relativ großes Paket. Ich bin sehr dafür, dass wir hier bei den rechtlichen Formen auch noch nachschärfen. Wir sind hier noch in Gesprächen, da braucht es noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe lange nicht aufgegeben. Das ist sicherlich etwas, wo ich gut zugehört habe, auch der Startup-Szene, die gesagt haben, wir brauchen so etwas ist wichtig. Ich arbeite noch daran.
Cool. Ich weiß, wir sind jetzt schon einige Minuten unterwegs, sage ich jetzt einmal, aber es gibt noch einige Punkte, die wichtig sind und ich auch erzählen möchte, falls Leute das eigentlich nicht mitbekommen. Für die EPUs gibt es eine deutliche Verbesserung. Was war da umgesetzt im Bereich der Steuerreform?
Also wir sehen, dass wir in der Steuerreform ja viel tun für die kleineren und mittleren Einkommen. Und wenn ich jetzt anfange, ein Unternehmen zu gründen, dann investiere ich ja alles dort hinein und habe eigentlich ein kleineres Einkommen. Und da kann man nicht so genau trennen zwischen den Arbeitnehmern und den EPUs, also den Einzelpersonenunternehmen. Wenn wir die Tarife senken auf die 20%, von 25 auf 20, 35 auf 30 und 42 auf 40%, dann trifft es nicht nur die Mitarbeiter, die Arbeitnehmer, sondern auch die EPUs positiv. Und das sind 60% der österreichischen Unternehmen. Und die profitieren von diesen Tarifsenkungen. Und viele haben das vielleicht noch nicht so bemerkt, aber sie profitieren davon und auch von der Senkung der Sozialversicherungsbeiträge. Mhm. Viele sind ja ganz in der ersten Phase sehr konzentriert, nehmen sehr wenig ein, da senken und zahlen noch keine Steuern, dann senken wir dort die Sozialversicherungsbeiträge, damit sie auch etwas von der Steuerreform haben.
Es wird auch die Körperschaftssteuer gesenkt. Da war die Frage dann, ob das nicht schneller geht oder ist das sozusagen etwas, was im Rahmen der Möglichkeiten umzusetzen war?
Ja, das ist sowas ist immer ein Kompromiss, ein Gesamtpaket. Ich bin sehr zufrieden, es geht Richtung 21%. Da sind wir weit weg von dem, was wir jetzt haben mit 25. In zwei Stufen werden wir das umsetzen. Gilt nicht nur, wie immer gesagt wird, für Großkonzerne, sondern natürlich für jede Kapitalgesellschaft, auch für eine kleine GmbH. Viele Unternehmen sind dann kleine GmbHs und profitieren auch von der Senkung der Körperschaftssteuer.
Es gibt noch den Gewinnfreibetrag, finde ich persönlich auch sehr, sehr spannend. Was sind da die Bedingungen, dass das greift, wenn man die Gewinne reinvestiert oder wie funktioniert das?
Nein, generell wird der Gewinnfreibetrag auf 100.000 Euro erhöht.
Ah, okay. Egal, was man mit dem Geld macht.
Richtig.
Okay. Pauschalierungen sind sozusagen auch etwas, was hineingeflossen ist. Was ist da sozusagen umgesetzt worden?
Die Idee bei den Pauschalierungen ist es, sehr vielen einfacher zu machen und nicht so ein komplexes Steuersystem zu haben. Wir haben den Satz für die Pauschalierungen oder die Grenze, wo man pauschalieren kann, nach oben gehoben von 30 auf 35.000 Euro. Das bedeutet, dass 66.000 davon profitieren und zum Beispiel keine Steuererklärung mehr machen müssen, sondern in die Pauschalierung hineinfallen. Das ist wirklich viel weniger Arbeit.
Das ist viel weniger Arbeit. Läuft das unter dem Begriff Entbürokratisierung oder sind das andere Incentives, die auch mit einfließen?
Das ist sicherlich einer der wichtigsten Dinge, weniger Bürokratie zu haben, die Dinge einfacher zu machen. Und zwar auf beiden Seiten. Bei jenen, die Steuern zahlen und auch bei uns, denn der Aufwand hier zusätzlich das Ganze zu betreuen, abzuarbeiten, ist groß. Wir haben so viele Aufgaben, da können wir uns auf Besseres und anderes konzentrieren, als dass wir hier auch diese Kleinstbeträge noch zusätzlich tun. Das war ein wichtiger Punkt, hier zu vereinfachen.
Cool. Es gibt dann sozusagen das Thema Online-Gründen mit der Notariatskammer, auch ein spannendes Projekt, läuft schon seit einiger Zeit. Hast du da vielleicht Updates für uns?
Ja, also wir haben ja begonnen, die Online-Gründung zu stärken, dass man hier nicht mehr direkt wohin gehen muss, sondern das über Videokonferencing machen kann, online zu gründen. Es ist gut angenommen worden und es ist sicherlich eine Veränderung in der Welt von beiden Seiten, der Startups und der Notare, wo hier ja zwei unterschiedliche Welten zusammenkommen, die aber gut zusammenarbeiten müssen und da brauchen wir diese neue Formen der Zusammenarbeit.
Super, es sind jetzt recht viele Maßnahmen, insofern ist vielleicht die Frage nicht ganz passend, aber ich weiß trotzdem, hättest du dir sonst Maßnahmen gewünscht, die auf deiner Roadmap sind, die sozusagen auch noch kommen werden, wo du dran bleibst?
Ja, es gibt natürlich ganz wichtige Themen. Die Kunden der Startups sind die KMUs. Also grundsätzlich bin ich sehr zufrieden mit dem, in welche Richtung wir uns bewegen. Du hast es selber gesagt, das eine ist die Rechtsform. Das ist sicherlich etwas, wo wir dranbleiben werden. Und das zweite große Thema ist, das ist aber nicht Teil der Steuerreform, sondern Teil der Unterstützung für mittelständische Unternehmen. KMUs sind intensive Kunden der Startups oft, in die im B2B-Bereich sind, bieten hohes Potenzial, wissen oft nicht genau, wie sie mit der Digitalisierung umgehen wollen. Für mich ist ein nächster wichtiger Schritt KMU digital, aber darüber reden wir dann ein anderes Mal.
Cool. Vielleicht noch das Thema Lohnnebenkosten ist auch immer ein Thema, das die Startup-Szene sehr beschäftigt oder die jungen Unternehmer. Ist da was geplant, auch speziell für die Zielgruppe Startups?
Lohnnebenkosten sind in unserem Regierungsprogramm drinnen, die Senkung. Es wird einer der nächsten Schritte sein. Wir entwickeln uns und arbeiten uns stufenweise durch. Das ist im Regierungsprogramm. Wir werden hier etwas machen. Wir werden es generell für alle Unternehmen machen, weil das ist ein wichtiger Punkt, der nicht nur die Startups betrifft.
Okay, vielleicht jetzt wirklich abschließend. Es gibt ja noch das große Thema Once Only, das wirklich große Projekt, wovon wirklich das Unternehmer profitieren sollen, nämlich einmal sich irgendwo einloggen und mehrere Stellen bedienen. Vielleicht kannst du uns da kurz verraten, wo steht das Projekt und was wird da wirklich passieren?
Ja, wir haben festgestellt, dass die Unternehmen, und das haben auch uns die Startups gespiegelt, aber auch die KMUs und die Leitbetriebe, ganz viele Informationsverpflichtungen haben. Sie haben 230 Millionen Informationsverpflichtungen pro Jahr. Dabei füllen sie im Durchschnitt 55 Felder aus. Das kostet jetzt vor allem der Wirtschaft, auch der Verwaltung, aber vor allem der Wirtschaft 4,3 Milliarden, nicht in Summe, sondern pro Jahr. Zusätzlich bedeutet es hohen bürokratischen Aufwand. Der ist nun leichter von großen Unternehmen zu tätigen, aber bei kleinen Unternehmen, da habe ich was anderes zu tun, da möchte ich Produkte entwickeln, Lösungen, neue Märkte, mich um die Kunden kümmern, Kundenservice und nicht ständig Informationen an unterschiedlichste Stellen zu geben. Wir haben zum Beispiel eine Situation eines Unternehmens betrachtet, das ist das Thema der Übersiedlung. Ja, das passiert auch Startups, die wachsen sehr, sehr schnell, müssen dann übersiedeln. Wenn sie übersiedeln, müssen sie 7 Behörden informieren, 7 Behördengänge machen. Wir haben das Ziel, dass wir das zum Beispiel als einen der ersten Fälle nehmen für Mitte des Sommers, dass wir hier die Möglichkeit schaffen, nur einmal die Daten herzugeben, diese Daten wieder zu verwenden mit der erlaubten Erlaubnis des Unternehmens im Sinne von once only, Daten nur einmal abzufragen und nicht immer und immer wieder.
Wird das im Bereich, vielleicht blöd gefragt, aber wird das im Bereich des digitalen Amtes stattfinden oder gibt es eine andere Plattform, wo das abgebildet wird für die Unternehmen?
Das ist Teil des digitalen Amtes, das ist quasi das digitale Amt für die Unternehmen. Wir haben das schon geschaffen, es ist das Unternehmensserviceportal. Wenn du aufs digitale Amt gehst, findest du unten als Startup-Unternehmer auch den Zugang zum Unternehmensserviceportal. Das ist integriert. Wir werden das Unternehmensserviceportal nicht nur vom Look und Feel überarbeiten, auch das ist notwendig, sondern uns eben Schritt für Schritt durch die unterschiedlichen Prozesse durcharbeiten. Hier gibt es keine generelle Lösung, weil jeder Prozess wirklich anders ausschaut. Und vielleicht kommen dann noch ganz interessante Prozesse für die Startups und für die Gründer wie mein erstes Jahr. Man weiß ja nicht, vielleicht haben wir da noch einiges vor.
Cool. Wirklich jetzt abschließend, weil mich das interessiert, wie finden Priorisierungen bei sowas statt und wie geht man solche Projekte an sozusagen? Du hast sehr viele Startup-Breakfasts organisiert, gestern hat ein Business-Breakfast stattgefunden, es gab die Europa-Frühstücke, wo du immer sehr viel Input aufrufst und einsammelst. Fließen dann diese Dinge tatsächlich in deine Gesetzgebungsinitiativen ein und wie priorisierst du dann diese Dinge?
Ja, die fließen 1:1 ein, teilweise sogar in das Steuerpaket, das Thema der Teilbescheide für die Forschungs- und Entwicklung, also die Forschungsprämie, ist bei so einem Sounding Board von einem Unternehmer aus dem Life Science Bereich vorgelegt. vorgetragen worden. Also es macht Sinn, uns die Dinge zu sagen. Wir hören genau zu. Wir können vielleicht nicht alles immer ganz sofort umsetzen, weil es viel ist. Wir haben auch viel übernommen, was wir verändern müssen. Aber wir arbeiten uns sukzessive durch. Und dieses direkte Ohr und dieses direkte Input ist immer gefragt. Wenn wir es nicht können, sagen wir es auch. Wenn wir es können, und das können wir in vielen Fällen, dann setzen wir das Stück für Stück um.
Das heißt, diese Serie an Befragungen da im Haus sind jetzt auch mit dem Paket bzw. Initiative nicht abgeschlossen, sondern wird das weiter fortgeführt?
Ja, das geht laufend. Mein Sounding Board und die verschiedensten Treffen ermöglichen uns immer wieder als Team Feedback zu bekommen, uns immer wieder auch zu ermutigen und Fokus zu legen, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, und uns auch immer wieder zu erinnern, dass unser wichtigstes Thema ist, Dienstleister zu sein für die Startups, für die anderen Unternehmen und schnell voranzukommen.
Margarete, vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir konnten einen kompakten Umriss über alle Aktivitäten bzw. Maßnahmen beschaffen. Wir werden natürlich auch schriftlich darüber berichten, vielleicht da und dort noch einmal mehr ins Detail reingehen. Das war's alles für heute. Danke fürs Zuschauen und bis später.